Die Radio Wissen.
Eine Stunde Talk mit Sven Präger.
Der Podcast.
In Deutschland sind im Jahr 2015 3.475 Menschen auf der Straße gestorben. In Nachrichtenredaktionen zum Beispiel, in lokalen und regionalen Medien, ist das exakt die Hemmschwelle, der Todesfall. Dann berichten wir als Medien regional oder lokal darüber. Ein Toter ist Minimum. An Tagen mit wenig Nachrichten gibt es diesen sehr zynischen Satz in Nachrichtenredaktionen: Ach komm, Unfall passiert ja immer noch. Das hört sich erstmal sehr zynisch an, das ist es auch teilweise. Manchmal ist es aber einfach auch nur der Versuch, sich zu schützen, das Ganze irgendwie nicht an sich ranzulassen. Immer auch im Kopf, kenne ich zum Beispiel von Kollegen, die mit Kameras drehen, was ist, wenn ich denjenigen, der da liegt, auch tatsächlich mal kennen sollte. Wir sind froh, wenn es gesendet ist und dann brauchen wir uns damit auch nicht mehr beschäftigen. Und so ein bisschen geht es ja Lesern, Hörern, Zuschauern vielleicht genauso. Es ist die Erleichterung, das hat mit mir nichts zu tun, zum Glück. Wir berichten übrigens erst, wenn wir wissen als Medium, dass die Angehörigen bereits Bescheid wissen. Doch wer benachrichtigt eigentlich unter anderem die Angehörigen? Das ist zum Beispiel Albi Röpke, du bist Notfallseelsorger. Geht das eigentlich, das habe ich mich als erstes gefragt, Seelsorgen im Notfall, ist das nicht ein Widerspruch?
Nee, ich glaube, dass das eigentlich Kerngeschäft von Seelsorge ist. Seelsorge ist ja im Unterschied auch zur Psychologie Begleitung. Und Begleitung, erstmal eine zweckfreie Begleitung. Ein Psychologe geht ran und sagt, was möchtest du ändern? Wo möchtest du sein? Seelsorge ist ein christlicher Auftrag und sagt erstmal, ich bin für dich da, sofern du das willst, und begleite dich auf ein Stück deines Weges. Das kann in anstrengenden Situationen sein, aber das gilt natürlich gerade für kritische Situationen und für Situationen, wo die Katastrophe eingetreten ist.
Albi Röpke, Pfarrer, Notfallseelsorger und heute Abend für mich und euch da. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch, danke.
Die Radio Wissen.
Es gibt Anzeichen für schlechte Nachrichten, zumindest wenn man den Krimis glauben will. Also, als erstes ist, die stehen auf einmal zu zweit oder mit mehr Leuten an der Tür. Das zweite ist, die wollen definitiv reinkommen. Das dritte ist, man soll sich setzen als derjenige, der eine Nachricht bekommt. Und das vierte ist meistens, die Nachricht wird dann sehr nüchtern überbracht, ohne ein großes Vorreden. Albi Röpke, du bist unter anderem Notfallseelsorger. Ihr seid ja als Notfallseelsorger in diesen Krimis meistens überhaupt nicht anwesend. Das macht dann die Polizei. Aber ist der Ablauf so ungefähr in diesen vier Schritten?
Ja, der ist tatsächlich so. Es ist so, dass normalerweise Todesnachrichten überbracht wird, eben muss von der Polizei, das gesetzlich so geregelt. Die rufen in bestimmten Indikationen, also zum Beispiel Kinder sind gemeldet, ist ein heftiger Unfall gewesen, rufen die Notfallseelsorger mit dazu. Aussprechen muss es die Polizei. Und es ist tatsächlich der Ablauf, dass man erstmal reinkommen will, weil tatsächlich die Erfahrung lehrt, dass Menschen unter Schock durchaus die Tür zumachen. Genau wie du es eben gesagt hast. Die haben die Ahnung, dass jetzt kommt nichts Gutes.
Das will ich eigentlich nicht hören.
Das will ich nicht hören und die tatsächlich die Tür zumachen. Also das ist tatsächlich auch der Punkt, dass man ganz schnell rein muss. Mit dem Sitzen ist ein ganz praktischer Grund. Man weiß nicht, ob die Leute
der Kreislauf weggeht.
Der Kreislauf weggeht und die Leute sich verletzen. Der letzte Punkt ist eigentlich schon tatsächlich inhaltliche Arbeit, weil das gerade für Polizisten sehr schwer auszuhalten ist. Also ich habe den Moment, wenn ich das ausspreche, weiß ich, dass das Leben dieses Menschen zerbricht. Mhm. Und das kann man nicht schön einpacken. Und wenn wir vorher Zeit haben, dann versuchen wir auch darüber zu reden. Dieser Moment, der ist ganz schrecklich. Und aber den rauszuzögern, den macht es nur noch grausamer. Das heißt, ich muss wirklich auf die 12 sagen, was geschehen ist. Die Leute haben eh eine dunkle Ahnung. Wenn ich dabei bin, deswegen sehe ich auch so aus, das ist auch Body Talk, dass ich mit einem schwarzen Hemd als Pfarrer mit aus dem Polizeiauto aussteigen.
Hast du deinen Kragen dann auch an, um als Pfarrer und Geistlicher erkennbar zu sein?
Teilweise ja. Also das ist tatsächlich ein Zeichen, einmal wie ein Dienstausweis an der Einsatzstelle. Was suchen Sie hier? Das ist mit dem weißen Kragen, dann erübrigt sich das. In bestimmten Situationen ist es tatsächlich auch so, um das Signal zu setzen, was jetzt kommt, wird sehr ernst.
Ist das eine typische, du hast gesagt Indikation, also Kindstod bei Verkehrsunfall oder in welchen Fällen werdet ihr dazu gerufen?
Also wir haben jetzt, das ist ja immer regional verschieden, ich spreche hier für Bonn und den Rhein-Sieg-Kreis. Wir treffen uns dann auch immer mit Polizei und Feuerwehr und mit den Leitstellen und arbeiten sozusagen aus, welche Indikationen liegen vor. Und bei Überbringung Todesnachrichten ist es auf jeden Fall, wenn Kinder betroffen sind. Das ist entweder, weil sie selber die Verunfallten sind oder, ich sag mal ein typisches Beispiel, ein tödlicher Verkehrsunfall, Mann ist 40 und in der Meldeadresse sieht man, dass drei kleine Kinder dort gemeldet sind.
Der Papa ist möglicherweise gestorben.
Genau, und dann, wenn dort Kinder vermutet werden, dann ist das eine Indikation, uns mitzunehmen.
Wie häufig in der, weiß nicht, in der Woche, im Monat musst du raus für den Fall? Du bist ja im Hauptberuf Pfarrer.
Genau, ja, also wobei ich zu 75% von der Kirche freigestellt bin.
Um das zu machen.
Um das zu machen und zu 25% im schönen Seelscheid Gemeindepfarrer bin, was auch ein guter Ausgleich ist, ein bisschen Normalität zu haben. Das ist wirklich tatsächlich manchmal sehr unterschiedlich. Das kann manchmal dreimal am Tag sein und das kann auch manchmal 4 Tage ist Ruhe. Ne? Wir pendeln uns ein auf einen Durchschnitt von 300 Einsätzen im Jahr.
Ja, aber das heißt fast einen am Tag,
nicht ja, ganz. Nicht ganz, einmal am Tag, ja.
Genau. Hast, hast du aber, heute schon einen gehabt?
Nee, heute hatte ich eher so ein, ich sag mal, Nachsorgen, also wo man dann bestimmten Situationen nochmal nachgibt oder Kontakte vermittelt zu sagen, da könnt ihr euch nochmal Hilfe holen. Heute war noch nichts.
Du hast jetzt gerade gesagt, also wenn Kinder betroffen sind, entweder weil sie verstorben sind oder weil möglicherweise ein enger Familienangehöriger gestorben ist, ist für euch ein klarer Fall, wo ihr gerufen werdet, wo noch?
Suizide auf jeden Fall ist die Verabredung. Das wird den Angehörigen von, weil das eine besondere Problematik neben der Trauer nochmal ist. Da ist jemand bewusst aus dem Leben geschieden. Gewaltverbrechen, weil das die Forschung sagt, dass wir Menschen mit einem Schock, wenn ein Mensch etwas getan hat, einfach noch schwerer umgeht als mit einer Naturkatastrophe. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig mit schwerer, schlimmer, nicht so schlimm, das stimmt nicht. Aber es ist tatsächlich noch eine andere Verarbeitungsmechanismus, wenn jemand aktiv etwas getan hat, was er hätte lassen können. Ich sag mal so grob. Es ist tatsächlich manchmal nach Einsätzen von Spezialeinsatzkommandos so, weil die agieren in Zivil. Das heißt, das Erleben der Menschen ist, im Nachhinein ist es toll, dass die Polizei da war, aber in der Situation agieren eben nicht uniformierte Menschen mit Waffen, die maskiert sind. Das kann auch tatsächlich, ich sag mal, ganz bewusst nicht, um das Wort Trauma zu vermeiden, aber es kann einen starken Stress und starken Schock auslösen, weil in der Situation ist den Menschen ja nicht klar, was, was da gerade vor sich geht.
Das heißt, ihr kommt dann nachher hin, erklärt dann auch nochmal.
Erklärt und wie kann man mit dem Schock umgehen. Ein typisches Beispiel ist bei Amokwarnung oder wir hatten auch mal tatsächlich einen vereitelten Amoklauf in unserem Gebiet. Die Polizei räumt dann die Klassen, was vollkommen richtig ist, das total, müssen wir auch tun. Wenn man sich nur vorstellt, dass die Angst eines Schülers ist, man hat ja so Bilder im Kopf, gleich springt die Tür auf und ein maskierter, bewaffneter Mann kommt rein. Wenn die Spezialeinsatzkommandos reingehen.
Ist genau das der Fall.
Ist genau das der Fall. Die rufen sofort Polizei, aber für den Bruchteil einer Sekunde, und das reicht aus, um massiven Stress zu entwickeln, ist genau das, was ich befürchte, tritt ein.
Ja, und du weißt ja auch noch nicht, nur weil sie Polizei schreien, ist das ernst gemeint oder kommt es auch im Zweifelsfall bei mir an?
Richtig.
Das heißt, das sind so en gros die Einsatzgebiete oder die Fälle, wo ihr dazu geholt werdet.
Genau. Und selten werden eben auch Massenanfall von Verletzten, also wenn wirklich ganz
große Verkehrskarambolage.
Genau, große Verkehrskarambolage. Die Bahnzugunglücke, wir hatten hier in Brühl 1, das war auch so ein bisschen unser Gründungsanlass. 2000, ne? Genau, 2000. Also wo sehr viele, das nennt sich im Lehrbuch dann immer, unverletzte Betroffene zu betreuen sind. So heißt das im Lehrbuch, also im Prinzip Augenzeugen oder noch schlimmer Menschen, die Verletzte in der Katastrophe haben, aber selber unverletzt sind. Die stehen natürlich auch unter maximalem Stress.
Viele Einsatzgebiete, wo ihr einfach auch parat sein müsst in dem Moment.
Genau, also wir, das geht nur, wenn wir eben tatsächlich 365 Tage im Jahr, 24 Stunden jemanden schicken können.
Umso schöner, dass du dir die Zeit für uns gerade nimmst, die Radio Wissen, eine Stunde Talk.
Ich bin ja der Koordinator, ich kann ja Leute schicken.
Albi Röpke ist da, Notfallseelsorger. Du hast gerade gesagt, 3/4 deines Arbeitslebens verbringst du letztendlich damit. Du machst das seit 2000, hast du mir erzählt. Weißt du, wie viele Einsätze du in diesen knapp 15, 16 Jahren gemacht hast?
Oh, nee. Also ich würde mal so überschlagen, 80 im Jahr, dann kommen wir so
mal
800, 900.
Ja, so ja 12, 1300 sogar irgendwie so in der Größenordnung. Ja. Ja. Was ist der Haupt, gibt es einen typischen Fall, der Haupteinsatz, der am häufigsten auftritt?
Überbringung Todesnachricht, glaube ich. Das ist tatsächlich das, was statistisch am häufigsten vorkommt. Also mit der Polizei losfahren und eine Todesnachricht zu überbringen nach einem Verkehrsunfall oder nach einem Suizid. Ich glaube, das wäre tatsächlich der häufigste Fall.
Jetzt ist die Polizei, ist die mit einem Beamten oder mit zweien dann auch dabei? Also sind die auch nochmal als Duo?
Das ist unterschiedlich. Das kommt tatsächlich auf die Situation an. Also oft ist es, sind es die uniformierten Beamten. Ist auch ein bisschen die Frage, wer da ist, wie das auch auf der konkreten Wache organisiert wird. Oft ist es der Dienstgruppenleiter. Manchmal oder sehr oft ist es ja eine unklare Todesursache. Das heißt, irgendjemand wird aufgefunden. Ich sag mal jetzt, das Typische wäre ein Herzinfarkt beim Fahrradfahren. So, dann wird jemand aufgerufen, dann ist das Sache der des KK11, Kriminalkommissariats 11, und dann kommen Zivilbeamte. Also das ist wirklich von der Situation abhängig, wer da mitgeht.
Aber das heißt, Zivilbeamter heißt auch, der hat keine Uniform an.
Der hat keine Uniform an, genau.
Ah, okay, weil das ist ja nochmal ein anderes Signal.
Richtig.
Das heißt, wenn es dann klingelt, steht da im Zweifelsfall ein Zivilbeamter.
Richtig.
Und dann erkenne ich dich, weil du auch, glaube ich, hast du diese Jacke dann noch drüber, wo Notfallseelsorge draufsteht, oder ist das nur, wenn du irgendwo draußen bei einem Unfall bist?
Eigentlich nur draußen beim Unfall. Das kann manchmal sein, tatsächlich, dass es als Signal, als bewusstes Signal, jetzt gar nicht als Schutz oder so, sondern zu sagen, wir kommen von der Notfallseelsorge, wie ich es eben schon gesagt habe, um den Leuten eine bisschen Vorbereitungszeit zu geben. Ich finde das auch ganz spannend. Ich hatte einmal einen Fall, da mussten wir einer jungen Frau sagen, der ja ein Mann beim Arbeitsunfall ums Leben gekommen ist, dass er ums Leben gekommen ist. Da hatte ich tatsächlich die Jacke an, weil das eben auch zivile Beamte waren. Die hatte im Nachhinein gesagt, in ihrer Erinnerung, als wir uns nochmal getroffen haben, ich sei später dazugekommen. Das fand ich eine ganz spannende Wahrnehmung. Ich war von Anfang an dabei. Ich glaube, dass das sozusagen subjektiv richtig für sie war. Sie hatte mich wahrgenommen und ausgeblendet, weil sie das nicht hören wollte. Mhm. Und also sie hat mich nicht als schrecklich oder so empfunden, aber das ist, glaube ich, so die
Wahrnehmung unter Stress. Für sie warst du nicht dabei.
Genau, für sie war ich ab dem Moment dabei, als ihr klar wurde, dass das tatsächlich ernst ist. Also die Befürchtungen, die sie von Anfang an hatte, wurden.
Wo sie es nicht mehr aussperren konnte.
Richtig, genau. Da hat sie mich erst wahrgenommen.
Jetzt hast du vorhin gesagt, das Gesetz schreibt vor, die Polizisten müssen diese Nachricht überbringen.
Ja.
Können die das? Also ich will jetzt kein Polizistenbashing betreiben, aber ich frage mich, sind die dafür ausgebildet? Können die das auch halten und aushalten in so einer Situation?
Also es kommt in der Ausbildung vor, definitiv. Das ist auch gut. Und ich erlebe das so, dass es tatsächlich auch einen Generationswechsel in der Polizei gibt. Dass ich glaube, wer heute ein Polizist oder Polizistin wird, ein anderes Bild von sich auch und von den Aufgaben der Polizei hat, wo das tatsächlich auch der menschliche Umgang mehr dazu gehört, dass es gar kein Bashing für die Alten, aber es waren andere Voraussetzungen. Liegt auch daran, bis in die 80er Jahre war die Polizei ein reiner Männerladen zum Beispiel, da gab es gar keine Frauen. Das verändert halt, also die Eigenwahrnehmung von Polizisten. Die Situation selber ist natürlich immer heftig und da gibt es einfach Menschen, die sind unterschiedlich gebaut und man muss nochmal dazu sagen, ich werde ja nicht Polizist, um Todesnachrichten zu überbringen. Mhm. Eigentlich werde ich ja Polizist, um Menschen zu schützen oder Straftäter dingfest zu machen. Und nicht Menschen, die Todesnachricht zu bringen, das gehört dazu, aber dafür mache ich das nicht. Und ich erlebe viele Beamten, die ein unheimliches Fingerspitzengefühl dazu haben, aber das ist am Schluss, ist das bauartbedingt.
Gibt es bei dir in diesen 15 Jahren gewisse Erlebnisse, Ereignisse, an die du dich immer wieder erinnern möchtest oder erinnern musst?
Oh ja, ganz viele. Also das wären jetzt verschiedene Punkte. Also einmal, ich fange mal mit dem und was, es gibt mehrere Menschen, die ich tatsächlich bewundere und das ist auch ein Teil von meinem Job, wie stark Menschen auch in so einer Situation sein können. Trotz Zerstörung des Lebens ist es für mich ein wahnsinniges Geschenk, dass Menschen eine Stärke und eine Kraft entwickeln und dass es vom Umfeld auch so viel Hilfsbereitschaft gibt, dass es trotz der Katastrophe schön ist, das zu erleben. Also wie stark Menschen sein können und wie solidarisch Menschen sein können und auch so den richtigen Ton finden. Das sind ganz viele Momente, wo ich mich dran zurückerinnere, wo ich akut Hilfe angeboten worden ist oder Leute da waren, die sich auch mitgekümmert haben aus dem Freundes-, aus dem Bekanntenkreis. Das ist da erinnere ich mich tatsächlich gerne dran zurück. Ein blödes Wort mit gerne.
Nein, aber es ist eine gute, man sieht trotzdem, was zu was guten Menschen auch in der Lage richtig sind, selbst wenn es gerade Knüppeldicke kommt.
Genau, oder gerade dann.
Ja.
Es gibt Situationen, so, die so in den Knochen hängen bleiben. Das kenne ich auch von Einsatzkräften, Polizei, Rettungsdienst, Feuerwehr. Das sind eher Situationen, wo man braucht in der Notfallseelsorge muss einem das Kunststück gelingen, mit den Menschen mit zu sein und trotzdem einen Abstand zu halten, weil die Menschen haben nichts davon, wenn ich mit ihnen zusammenbreche. Das gelingt gut und manchmal ist das aber so, dass ein kleines Detail einem zu nahe kommt. Das ist gar nicht die Menge Blut oder das schreckliche Bild, da lernt man mit umzugehen. Aber das ist so ein Beispiel, was ich mal erlebt habe. Beim Ertrinkungsunfall wurde ein Kind geborgen und das hatte dieselben Sandalen wie mein Sohn. Und das klingt jetzt vielleicht zynisch, aber wäre dieses Kind barfuß gewesen, hätte ich meinen Dienst normal verrichten können. Durch diese Sandalen kam das zu nah. Und dann habe ich mich auch ausgeklinkt. Ich habe dann einen Kollegen nachgeordert, der sich um die Familie gekümmert hat. Und ich habe mich um den Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr dort gekümmert, die eben auch Redebedarf hatten. Das heißt also, ich war noch einsatzfähig. Aber es sind diese Details, wenn dann dieser Abstand, den man braucht, eingehauen wird. Und das sind meistens Zufälle, also nicht das schlimme Bild. Und das kenne ich auch von Feuerwehrleuten, von Rettungsdienstlern, von Polizisten. Wenn es
in dem Moment, wo es was mit dir persönlich zu tun hat, da wird es dann schwierig irgendwie. Ja. Aber das heißt, du bist so gut im Kontakt mit dir, auch in der Situation, dass du das merkst. Also du musst es ja feststellen, sehen, oh, das hat jetzt was mit mir zu tun, kurz mal reflektieren, woher kommt das eigentlich und die Entscheidung ganz schnell treffen und sagen, pass auf, ich justiere jetzt anders, du machst jetzt das, ich mach das. Das kriegst du aber hin in der Situation.
Das würde ich sogar als Anspruch nehmen, das muss ein Notfallseelsorger, sogar eine Notfallseelsorge hinkriegen. Das ist auch Teil der Ausbildung, selber zu gucken, wo stehe ich, wo habe ich, ich sag mal ganz salopp, Aktien drin, wo kommt was zu nah. Das war bei mir ganz platt, als meine Kinder Babys waren, habe ich gesagt, ich mache jetzt ein Jahr keinen plötzlichen Kindstod. Vielleicht könnte ich das sogar, aber das Risiko ist viel zu groß, dass das zu nah an mich rankommt. Dann habe ich eben sozusagen in dem Jahr, wo ich zu Hause Babys hatte, habe ich nicht Familien begleitet, die ein Baby verloren haben. Heute geht das wieder. Also es liegt nicht am Fakt des Kindstods, sondern einfach, wo bin ich biografisch. Ne? Und dazu gehört auch eben tatsächlich, dass ich das relativ zügig erfasse, wenn ich es erfassen kann. Wie gesagt, das Gemeine ist, und das kennen alle Einsatzkräfte, manchmal springt es einen an. Ich weiß es ja vorher nicht. Aber das, was man vorher beurteilen kann, zu sagen, wo bin ich biografisch angefasst, wo kann ich eventuell nicht garantieren, dass diese professionelle Distanz gelingt bei gleichzeitiger Empathie. Da muss ich mich rausziehen und einen Kollegen, Kollegin ranlassen.
Also ohne Selbstreflexion geht es einfach auch nicht in dem Job.
Überhaupt nicht.
Nein. Sagt Albi Röpke, ist Notfallseelsorger und heute Abend zu Gast. Die Radio Wissen, eine Stunde Talk. Albi Röpke ist zu Gast, du bist Notfallseelsorger. Stellt sich die Frage, warum?
Oh. Auch wieder eine Antwort auf mehreren Ebenen. Also ich bin evangelischer Pfarrer geworden und da gehört die Begleitung von Menschen, ist für mich Kerngeschäft vom Christentum. Schon in der biblischen Grundlage, da gibt es Begleitung. Ich mache es mal jetzt ganz hochtheologisch. Als Jesus ans Kreuz gegangen ist, war er nicht alleine. Da waren Menschen dabei und zwar Menschen, die nichts retten konnten, nichts helfen konnten, die ihn aber nicht alleine gelassen haben.
Aber bei Maria Magdalena war er auch nicht alleine, also könntest du ja auch Menschen bei der Hochzeit begleiten, dann hättest du eine andere Energie.
Tue ich ja auch, deswegen bin ich ja auch ganz froh um meine 25% in Seelscheid. Ja. Nee, aber das stimmt, also würde ich auch genauso nehmen. Also der Seelsorgeauftrag ist Begleitung und eben wie gesagt im Unterschied zur Psychologie ohne Auftrag. Das ist eine zweckfreie Begleitung. Wenn es den Menschen gut tut, dann biete ich sie an, sie in Freud und Leid zu begleiten. Aber
du musst nichts heilen sozusagen.
Ich muss nichts heilen, das ist eben auch das Schöne oder das Unterschiedliche, sondern ich bin da und biete den Menschen meine Begleitung an. Und wenn sie die haben wollen, dann nehme ich das an. Und ich gebe dir vollkommen recht, das gilt auch für schöne Momente. Ne? Da ist das noch nicht so spektakulär. Aber das ist Kerngeschäft des Christentums, Menschen zu begleiten in allen Lebenssituationen, wenn sie das möchten.
Also ein ernst verstandener Seelsorgeauftrag. Mhm. Was gibt es noch so, was dich da antreibt?
Das habe ich erst später reflektieren können im Rahmen meiner Supervision als Notfallseelsorger. Das war mir, als ich angefangen habe, auch gar nicht klar. Meine Eltern haben sehr viel erlebt, was man heute so als Trauma sagen würde. Ich bin ein bisschen vorsichtig geworden mit dem Wort Trauma.
Nachkriegsgeneration schon deine Eltern?
Nee, Kriegsgeneration. Mhm. Also sie waren Jahrgang 39 und haben im Krieg viel mitgemacht und auch außerhalb des Krieges, was jetzt gar nicht mit dem Kriegserlebnis handelt, also viel Ohnmachtserfahrung erlebt. Meine Eltern haben mir beigebracht, ohne dass ich das vorher wusste, zu sagen, man kann Schreckliches erlebt haben und trotzdem sein Leben wunderbar auf die Kette kriegen. Das heißt nicht, dass das keine Rolle spielt, was man Schreckliches erlebt hat, aber es muss einen nicht lähmen. Das, wie gesagt, das ist mir erst später aufgegangen, dass ich Trauma schon kannte. Jetzt kommt jeder Psychologe natürlich, ne, dass ich natürlich auch Notfallseelsorger geworden bin, um meine Eltern zu heilen und so weiter. Spielt mit Sicherheit auch eine Rolle.
Gegenübertragung.
Genau, richtig. ich habe da auch nichts gegen, solange das irgendwie reflektiert abgeht. Aber ich glaube tatsächlich, ein Fund, was ich mitbringe, ist zu sagen, es gibt stressige Situationen, es gibt auch Situationen eventuell, die nicht wieder gut werden, die einen Menschen prägen, die ihn aber nicht fertig machen und die zum Menschen dazugehören. Das habe ich tatsächlich von meinen Eltern gelernt. Und zwar gelernt nicht als Satz, den die mir beigebracht haben, sondern das haben
Verhalten.
Mir vorgelebt.
Deine Mutter war stark in Inklusion.
Genau.
Genau, kennt man auch im Rheinland und auch deutschlandweit, Christa Röpke.
Und da, glaube ich, ist auch eben tatsächlich, also das meine ich auch ganz ernst, aus ihren traumatischen Kindheitserfahrungen dieses, ich habe ein Recht auf Gemeinschaft oder das Schlimmste ist, alleingelassen zu werden. Ich glaube, dass das schon auch der Überschlag ist hin tatsächlich zu einem, zum Leben, was sie geführt hat. Oder eben meinem Bruder, der dann geistig behindert, Anfang der 70er geboren worden, was ein großer Schlag für meine Eltern war. Zumal sie eben viele Schläge hatten. Also sie waren beide früh Waisenkinder geworden, einmal kriegsbedingt, mein Großvater ist in Russland vermisst, mein anderer Großvater war alkoholkrank und ist im Prinzip dann auch in der Gosse gelandet. Das vielleicht als ein kleines Beispiel, mein Bruder wurde geistig behindert geboren und damals war es in Anfang der 70er ja fast üblich, dass man die Kinder in Heim gegeben hat. Und das war, glaube ich, schon, hatte auch mit dem Trauma, ne, wie gesagt, ich bin da vorsichtig mit meiner Eltern zu tun, sozusagen, wenn man eine Familie hat und die lebt, dann gibt man hier niemanden weg.
Das heißt, die haben das nicht gemacht?
Sie haben es nicht gemacht. Also mein Bruder ist dann eben von meinen Eltern angenommen worden, war eine sehr kritische Zeit. Da habe ich aber auch wieder die Stärke gemerkt. Also kritisch konnten die. Ja. Und zu sagen, wir zerbrechen da nicht dran. Und wir nehmen den Kampf auf, wir probieren es zumindest. Und ich glaube, das hat viel mit ihren schlimmen Erfahrungen zu tun, aber das hat die wirklich auch stark und kräftig gemacht.
Das heißt aber auch, die haben es gut hingekriegt, die Familie zusammenzuhalten. Sagen wir mal, das Verhältnis unter euch Brüdern, auch das Verhältnis zu ihrem Sohn, also zu dem Nichtbehinderten, ist ja leichter als zu dem Behinderten, vermute ich. Das haben die gut hingekriegt.
Das haben die gut hingekriegt, klar, im Rahmen der Möglichkeiten und was Eltern immer falsch machen. Aber das würde ich sagen, das hat jetzt nichts mit der Behinderung von meinem Bruder zu tun.
Was hatte der,
welche Frage? Er hatte das Down-Syndrom.
Ja.
Und da kommt aber nochmal was hinzu. Und das tatsächlich auch wieder, glaube ich, mit meinem Beruf zu tun hat. Uns hat ein ganz starkes emotionales Band verbunden, mein Bruder und mich. Und was ich von meinem Bruder gelernt habe, ist dieses bedingungslos geliebt zu werden. Ich habe ihn geliebt und er hat mich geliebt. Ich sag's mal ein bisschen salopp, mein Bruder war tatsächlich auch durch die eingeschränkte Intelligenz eigentlich viel zu dumm, um mich nicht zu lieben. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, da ist immer jemand für mich da. Also ich könnte im Knast sitzen, weil ich Menschen umgebracht habe. Mein Bruder würde mich bedingungslos lieben. Und da sind wir schon fast wieder bei einer persönlichen Erfahrung von diesem Seelsorgeauftrag, zu sagen, ich wusste, mein Bruder ist immer für mich da und er wird mich nie beurteilen oder verurteilen, sondern er wird mich immer, selbst wenn ich ihm auf den Senkel gehe, er wird mich immer lieben. Und das war auch eine Grunderfahrung, die wieder dazu gehört. Und die haben meine Eltern ermöglicht, indem sie meinen Bruder überhaupt in die Familie aufgenommen haben.
Jetzt hast du gerade gesagt, du hast dieses Verhältnis zu deinem Bruder gehabt.
Mhm.
Den gibt's nicht mehr, dein Bruder.
Nee. Meine Eltern sind jetzt im letzten Mai zusammen mit meinem Bruder beim Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Da habe ich dann mal die Seiten gewechselt, um das mal so zu sagen.
Ist da jemand zu dir gekommen?
Nein. Bei mir ist es genauso gelaufen. Das konnte ich aber in der Situation schon auch tatsächlich mit einer Portion schwarzen Humor sehen. Wir sind angetreten als Notfallseelsorge, um Menschen nicht allein zu lassen in der Situation. Bei mir, und da mache ich auch niemanden Vorwurf, ist es so gewesen, dass es Freitagnachmittag passiert, der Unfall. Am Montag haben mich Nachbarn angerufen, sie hätten da was in der Zeitung gelesen. Das ist genauso, wie es nicht sein soll. Dafür sind wir angetreten, dass Menschen informiert werden und direkt eine Begleitung erfahren.
Aber wie kann sowas passieren? Ist das hier, also ist im Rhein-Sieg-Kreis oder in Bonn passiert?
Nee, war außerhalb. Das ist genau auch das Problem tatsächlich. Es geht los mit den Melderegistern, auch im Datenschutz, dass man nicht unbedingt zugreifen kann. Also man kann nur auf die Daten des eigenen Kreises zugreifen. Dann ist es ein Wochenendding. Das ist tatsächlich so, dass da eben auch Polizeidienststellen und so weiter weniger besetzt sind. Und bei meinen Eltern tatsächlich, mein Bruder hatte wegen einer zusätzlichen körperlichen Einschränkung wieder bei meinen Eltern gewohnt, hat vorher selber gewohnt. Wenn man da klingelt, wo die Meldeadresse ist, dann macht da natürlich niemand mehr auf. Ne? Und dann war es eben Freitagabend, die Nachbarn waren unterwegs oder haben um die Uhrzeit nicht mehr aufgemacht. Und so passiert das dann. Ne?
Und das heißt wirklich, sind Nachbarn zu dir gekommen und haben gesagt, du, ich hab's...
Die haben angerufen und gesagt, da steht was Komisches in der Zeitung. Und
das war was? Was stand da?
Das war halt ein beschrieben, der Unfall zu sagen, es hat einen Unfall auf einer Bundesstraße gegeben. Zwei Menschen sind gestorben. Mein Bruder hat zu dem Zeitpunkt noch gelebt, lag auf Intensivstation. Und dann waren so Details, die dann immer näher rückten. Ne? Und das ist dann der Autotyp war beschrieben, dann der Kreis, ne? Also Bergheim, meine Eltern haben in Brühl gewohnt. Das Kennzeichen, der 41-jährige Sohn des Ehepaars war dabei und das war so einfach Schlag für Schlag, wo mir bei jedem Satz klarer wurde, das kann sich nur um meine Eltern handeln.
Weißt du noch, wie du darauf reagiert hast?
Ich war erstmal im Aktionsmodus, weil ich ja durch den Zeitungsartikel wusste, dass mein Bruder noch lebt. Das kenne ich auch, da habe ich mich auch ein bisschen dran geklammert und zu sagen, ich blende jetzt die Trauer um meine Eltern raus, sondern ich muss erstmal wissen, wo ist mein Bruder und muss zu ihm. Und bin dann in diesen Aktionsmodus gegangen und habe eben relativ schnell dann eben Freunde, meine jetzige Frau dann informiert. Und da hat sich ganz schnell im Freundeskreis, ganz unprofessionell, aber im Freundeskreis ein Netzwerk gebildet von Menschen, die Aufgaben übernommen haben. Und das war, ne, das habe ich dann eben selber wieder erlebt, wie wunderschön das ist.
Das hast du auch so wahrnehmen können in dem Moment?
Ja, definitiv, weil das sind Unterstützungen, die sind ganz elementar. Also wo man merkt, wenn ich jetzt nicht das abgeben kann oder wenn mir nicht jemand beim Sortieren hilft oder eben die Freundin Nina, die dann aufschlägt und auch sagt, sag mir, was Sache ist. Ich kann einkaufen gehen, ich kann zum Amt gehen, ich kann auch einfach hier sitzen. Oder die morgens dann immer kam und einfach da saß und auf Aufgaben gewartet hat und ich mir keinen Kopf mehr machen, versteht die mich falsch. Ich kann die auch briefen und sagen so, okay, bitte, Kinder kommen nachher, ich brauche was im Kühlschrank, ne, und kannst du bitte zur Polizeiwache fahren und die persönlichen Gegenstände meiner Eltern abholen, dann hat die das gemacht. Und das ist elementar wichtig, um selber das machen zu können, was getan werden muss. Das war in dem Fall mein Bruder besuchen und sich um den zu kümmern halt. Und ohne geht's nicht.
Das heißt, du hast ihn noch verabschieden können?
Ja, das war ein großer Trost für mich dann tatsächlich, dass da ein ganz bewusster Abschied nochmal möglich war. Also er lag auf der Intensivstation, war im künstlichen Koma, wurde dann auch... Die waren übrigens auch heilfroh, dass sich da jemand gemeldet hatte. Also die Intensivstation, das war in Euskirchen im Krankenhaus, die hatten natürlich auch ein Problem. Also einen geistig behinderten Mann, von dem sie wussten, wo die Eltern tot sind. Mein Bruder hatte zahlreiche Vorerkrankungen. Also der hatte als Kind Knochenkrebs noch dazu gekriegt, hatte eine Rückenversteifung und so weiter. Also medizinisch ein Wunderpaket. Und dann zu sagen, also wir haben keine Angehörigen, die Eltern sind tot.
Was machen
wir? Genau, richtig. Die haben auch fantastisch reagiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben als Familie ganz viele Negativerfahrungen im Krankenhaus gemacht. Also Menschen mit geistiger Behinderung im Krankenhaus ist schwierig in der Bundesrepublik. Da ist die Inklusion noch nicht angekommen. In dem Krankenhaus war das wirklich tatsächlich ein sehr positiver Unterschied. Ganz, ganz, ganz definitiv. Und da war ich auf jeden Fall immer willkommen. Im Gegenteil, die waren froh. Zweimal haben wir Uli aus dem künstlichen Koma noch hochgeholt, wo ich auch gemerkt habe, dass er die Situation auch erfasst hat. Ich sag mal so, sein Tod war tatsächlich eine bewusste Entscheidung von ihm. Er hatte 2 Jahre vorher einen Rückgratdurchbruch gehabt, war ein halbes Jahr auf Intensivstationen, also wusste, was die Situation ist. Und er ist tatsächlich in der Nacht vor der ersten von zahlreichen Operationen, die gekommen wären, ist er gestorben. Und er hat noch auf uns gewartet, also auf meine jetzige Frau, auf meine Tochter, wir waren auf dem Weg. Er ist reanimiert worden, kam dann aber sofort wieder. Und als wir gekommen sind, ist er dann in wirklich unter 60 Sekunden gestorben in unseren Armen. Und das war sehr traurig, aber ein wunderschönes Erlebnis, weil es ein bewusster Abschied war. Und ich auch das Gefühl hatte, das war nochmal Ulis letzte Selbstbestimmung, zu sagen, das kann ich bestimmen und ich will das, ich will den Stress nicht nochmal. Das war was sehr Trauriges und sehr Friedvolles. Und für mich eigentlich, das klingt jetzt doof, aber ein sehr schönes Erlebnis vom Abschied. Gerade weil ich bei meinen Eltern nicht die Chance hatte.
Albi Röpke, Notfallseelsorger, und du hast vorhin selbst gesagt, da hast du es dann mal von der anderen Seite erleben müssen.
Mhm, genau.
Du hast jetzt gerade dein persönliches Erlebnis von deinen Eltern und deinem Bruder erzählt. Hat sich deine Arbeit als Notfallseelsorger, das ist jetzt ein knappes Jahr gerade mal erst her, hat sich die seitdem verändert?
Nee, ich glaube nicht, weil ich tatsächlich auch im eigenen Erleben nochmal gemerkt habe, dass Menschen da sind, dass es gut tut, das beeinflussen zu können, was man noch beeinflussen kann. Dass es nicht um richtig falsch geht, sondern dass es darum geht, aus der Ohnmacht zu kriegen. Das habe ich selber erlebt und das war eher eine Bestärkung zu sagen, die Arbeit ist richtig und sinnvoll. Also ich würde da, es ist vielleicht ein intensiveres Erleben, ein Näherkommen von Situationen nochmal. Aber ich glaube, die Arbeit hat sich tatsächlich nicht verändert. Das war eher so... das nochmal für mich bestätigt zu kriegen, das ist gut und sinnvoll für Menschen, die das möchten. Das muss man ja schlicht immer auch sagen. Es gibt Leute, die das nicht wollen und das ist vollkommen in Ordnung.
Hast du für dich einen speziellen Modus operandi, um das dann die Erfahrung auch in dein Leben, in deinen Alltag zu integrieren? Also machst du Supervision? Mit wem redest du? Wie verarbeitest du?
Also einmal klar gehört das professionell dazu, dass man Supervision hat. Also jeder, der Notfallseelsorger, Notfallseelsorgerin ist, hat einen Supervisor, eine Supervisorin. Das gehört eigentlich auch dazu. Und ich habe das Glück, da einen sehr guten zu haben. Das Zweite ist, glaube ich, da, und da spielt jetzt tatsächlich der christliche Glaube eine Rolle, gar nicht in meiner Arbeit, dass das sichtbar wird oder dass ich mit den Leuten beten muss. Das kann ich tun, muss ich aber nicht. Ich kann auch mit Atheisten und Satanisten wunderbar zusammenarbeiten, das ist überhaupt keine Schwierigkeit. Für mich ist es aber für Augenhygiene, dass ich, da löst sich auch nichts, da gibt es auch keinen Sinn, aber ich habe eine Adresse mehr. Ich kann meine ungelösten Fragen, kann ich wo abgeben. Und ich sage das immer scherzhaft, ich habe Anleihe aus Rain Man aus dem Film, das rote Buch meiner Verletzungen, das wird der Rain Man nämlich immer, wenn er beleidigt worden ist, so habe ich das meine Fragen an Gott. So, und die, da schreibe ich das alles rein und frage ihn so, Junge, das musst du mir irgendwann nochmal sagen, wie du das zulassen konntest, und die Frage werde ich auch nicht freundlich stellen. Dadurch, dass ich aber mein Buch habe, kann ich das abgeben, ich muss das für mich nicht lösen. Ich kann sagen, Chef, das musst du mir irgendwann erzählen. Warum ein sechsjähriges Kind von Onkel vergewaltigt und ermordet wird, verstehe ich nicht. Will ich auch nicht verstehen. Ich will auch nicht, dass mir in dieser Welt irgendjemand da irgendwas Sinnvolles von Prüfung oder sonst was erzählt. Mhm. Die Frage stelle ich den Chef persönlich, die werde ich sehr ungehalten stellen, aber ich habe eine Hoffnung, da eine Antwort zu kriegen.
Ah, das heißt, das ist auch wirklich, du erwartest jetzt hier nicht, dass irgendwann im Laufe deines Lebens deine Erkenntnis kommt in irgendeiner Art und Weise, sondern da weißt du, dass es auf den Tag danach.
Genau, das ist.
Oder auf die Zeit danach.
Auf die Zeit danach. Das kann in. Ich fände es nahezu anmaßend, wenn jemand sagen würde, es gäbe hier eine Sinnstiftung. Was nicht heißt, dass die Leute für sich, die das erleben, einen Sinn drin sehen können. Das würde ich den Leuten nie.
Aber du willst nicht die Deutungshoheit übernehmen.
Genau, darüber. Aber das darf niemand jemanden anders andeuten. Das ist übrigens auch eine persönliche Erfahrung, als mein Bruder nach den Folgen von Knochenkrebs hatte, eine schwere Rückenoperation, lag da schon 3 Wochen auf einer Intensivstation und da kam tatsächlich war gerade dabei, Theologie zu studieren, dann kam ein Krankenhausseelsorger, der das nicht wusste und der wollte mir tatsächlich erzählen, dass das eine Prüfung von Gott wäre. Dem bin ich bis heute böse.
Hätte jetzt die Chance, sich einmal zu melden und zu entschuldigen oder um Entschuldigung zu bitten, ja. Zumindest.
Nein, aber also ich glaube tatsächlich, mein Glauben, und das ist auch ganz wichtig, gibt mir die Kraft sozusagen, das hier nicht lösen zu müssen. Ich kann das abgeben. Ich habe die Hoffnung, dass es dereinst eine Antwort gibt, aber das ist nicht in dieser Welt. Und ich glaube, indirekt gibt mir das Kraft, die Sinnlosigkeit auszuhalten. Ich muss die nicht auflösen.
Wenn wir zum Schluss einmal auf das große Ganze gucken, wenn ich das richtig im Kopf habe, überhaupt so Notfallseelsorge angefangen, sagt man in Deutschland immer so, ist 1998 Eschede.
Genau.
Und richtig. Du hast vorhin selbst den Unfall in Brühl hier im Rheinland zitiert, dazu hier angefangen. Das sind jetzt gute 15 Jahre. Hast du das Gefühl, es hat sich als Berufsstand professionalisiert?
Doch, ganz stark. Also das würde ich sagen, also und da gibt es mehrere Entwicklungen. Also einmal, dass tatsächlich die Traumatologie als Fach, ne? Also es gibt wunderbare Psychologen, die von Trauma keine Ahnung haben. Es gibt Traumatologen, die keine Psychologen sind. Als Fach hat sich das einfach etabliert mit allen Wissenschaften, neurologischen Wissenschaften, die dazugehören. Das war früher so eine Unterabteilung der Militärpsychiatrie. Spannenderweise, da gab es ja immer ein bisschen davon, aber es war eigentlich nie im Zivilbereich angekommen. Das hat sich in den letzten 20 Jahren massiv verbessert, dass dort geforscht wird und die Grundlagen geschaffen wird. Und die Notfallseelsorge selber hat Standards entwickelt, auch der Ausbildung, auch in der Abgrenzung, sag ich mal. Also was der Unterschied zwischen eben notfallseelsorgerlicher Begleitung, Psychologie, Psychiatrie, das ist schon sehr stark professionalisiert worden. Bis hin eben tatsächlich, dass Notfallseelsorge jetzt Ansprechpartner im Katastrophenschutz ist, dass eben tatsächlich es auch Planungen gibt, siehe Love Parade in Großschadenslagen, gibt es Betreuungsabschnitte, die sind inzwischen standardisiert und da wird Notfallseelsorge fest mit eingeplant. Und das wäre, das war vor 15 Jahren noch überhaupt nicht absehbar.
Jetzt hast du persönlich zum Schluss im Dezember geheiratet, glaube ich.
Ja.
Und da gibt es ein Bild ich glaube, vom Hochzeitstag selbst, wo du mit deiner Frau am Grab deiner Eltern und deines Bruders, das ist, glaube ich, ein Gemeinschaftsgrab, stehst und ihr habt beide ein Sektglas in der Hand. Das geht zusammen.
Das geht für mich gut zusammen. Also,
und für deine Frau auch.
da musst du dann meine Frau fragen, aber sie ist ja mitgekommen. Nein, für mich geht das gut zusammen, weil meine Eltern sind für mich tatsächlich auch noch da und das meine ich auf mehreren Ebenen. Sie haben mich geprägt, habe ich ja ein bisschen von erzählt und sie haben mich stark geprägt und ich finde gut geprägt. Sie sind tatsächlich für mich auch noch präsent und das meine ich mehr als in Erinnerung. Also ich höre so die Kommentare meiner Eltern, es gibt Situationen.
Das auf der Schulter sitzen.
Ja, genau, so wo die wirklich auf der Schulter sitzen und das ist auch nicht eine Erinnerung, sondern wo ich gerade, meine Mutter hatte einen ganz feinen Sinn für schwarzen Humor. Das kann ich vielleicht nochmal erzählen, weil da war der Bestatter irgendwie schwer irritiert. Meine Eltern sind zusammen aufgebahrt worden und wir haben Abschied genommen. Meine Mutter ist in Ostdeutschland geboren, 1956 die Republik verlassen. Und ich kam rein und da waren die beiden aufgebahrt, war ein sehr schönes Ambiente auch und ich ich habe die Stimme meiner Mutter gehört. Also ich habe mir nicht vorgestellt, was hätte meine Mutter gesagt, sondern ich habe ihre Stimme gehört, die gesagt hat, das sieht ja aus wie im Lenin-Mausoleum hier. Und sie hätte noch gesagt, ich weiß jetzt nur nicht, wer von uns beiden Lenin oder Stalin ist. Und das ist mir
Hast du das für dich erklären können?
Nein. Nein. Also da sind wechselnde Rollen halt. Aber das ist ein Punkt, wo ich meine, meine Eltern sind für mich präsent tatsächlich mehr als in Erinnerung. Und das Dritte ist tatsächlich, und da bin ich Christ, dass ich glaube, dass der Tod nicht das letzte Wort hat und dass sie jetzt da sind und dass es ein Wiedersehen geben wird. Und bis dahin habe ich zwar leider nur ein Grab, aber dann kann man das auch mit einbeziehen.
Eigenes Rollenverständnis, wenn du das in einen Satz packen müsstest? Mit all dem, mit der Prägung, mit dem christlichen Glauben, wenn nicht einer sagt, so sag mal in einem Satz Notfallseelsorger, wie siehst du dich selbst?
Ja, als Begleiter.
Das trifft es für dich am ehesten. Ja,
ich biete an, ein Stück Weg mitzugehen, egal wo der Weg hinführt.
Albi Röpke, Notfallseelsorger und hat uns durch den Abend, durch D-Radio Wissen eine Stunde Talk begleitet. Vielen Dank, dass du da warst und das mit uns geteilt hast.
Dankeschön, dass ich das hier sagen durfte. Und normalerweise meiden wir ja die Öffentlichkeit.
Umso mehr, vielen Dank dafür.
Ganz lieben Dank.
D-Radio Wissen.
Eine Stunde Talk mit Sven Präger.
Jeden Mittwoch von 20 bis 21 Uhr.